Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Der MCH Sennestadt ärgert sich mächtig über die Schiedsrichter, feiert aber einen zumindest auf dem Papier deutlichen Sieg in Wuppertal. Sie bleiben damit dem Spitzenreiter, den Panthers aus Köln, auf den Fersen, der sich im Derby in Düsseldorf klar behaupten konnte. Außerdem gewinnt der UFC Paderborn den Abstiegskracher gegen den SC Aachen und kommt damit zunächst mal aus dem Keller raus, indem die Bonner Lions nach einer richtigen Klatsche gegen die Black Panthers wieder tief drin stecken. Wir haben die Futsalliga West im Blick hier in der Sportshow auf meinsportradio.de und füllen diese Schlagzeilen jetzt mal mit Inhalt zusammen mit Heinz-Peter Effing von futsalgermany.de. Moin Heinz-Peter.
Moin Malte.
Dann fangen wir doch gleich beim MCH Sennestadt an. Auswärts beim Wuppertaler SV am Start mit 9:5 am Ende auch erfolgreich, aber das Ergebnis liest sich fluffiger als das Spiel letztlich aus Sicht der Sennestädter war. Die haben ordentlich Schweiß vergießen müssen.
Ja, das haben sie in der Tat. Sie kamen vor allen Dingen auch mit dem Flying der Wuppertaler nicht so wirklich zurecht. Die haben ähnlich wie der UFC Paderborn auf Flying gesetzt, fast das gesamte Spiel. Der hat genervt bis letztlich zur 37. Minute. Insgesamt war es wirklich ein sehr skurriler Spielverlauf aus meiner Perspektive. Die Sennestädter führten zur Pause mit 3:1, dann doch auch mit 4:2 in der zweiten Halbzeit. Und dann haben die Wuppertaler das Spiel tatsächlich gedreht, führten dann auf einmal mit 5:4. Und dann drehten die Sennestädter das Spiel wieder. Da hat sich dann die höhere individuelle Qualität mit Sicherheit durchgesetzt. Am Ende auf 5:9 und dann haben sie die 3 Punkte mitgenommen. Aber der WSV hat dem MCH FC Sennestadt, der ja wahrlich gut drauf ist, auch letzte Woche das Spitzenspiel in Köln gewonnen hat, alles abverlangt. Insgesamt muss man allerdings sagen, was den Wuppertaler Sportverein angeht, sie haben in den ersten beiden Saisonspielen 6 Punkte geholt, aus den nächsten 4 Saisonspielen nur 0 Punkte. Das ist jetzt ja eine etwas ernüchternde Bilanz, aber es waren natürlich auch ein paar Hochkaräter als Gegner dabei. Und der MCH FC Sennestadt ist nicht ganz so gut aus den Startlöchern gekommen. Der hat aus den ersten 3 Spielen nur 4 Punkte geholt, aus den letzten 3 Spielen 9. Also von daher haben sie sich stark verbessert und stehen nicht umsonst jetzt auf dem 2. Platz der Tabelle. Der WSV spielt jetzt in Köln, also es wird nicht leichter. Und der MCH spielt gegen den UFC Münster. Immerhin 8-facher westdeutscher Meister. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Erwähnenswert ist sicherlich noch, dass Söser mit 3 Toren und 3 Assists und Erder mit 4 Toren und 1 Assist erheblich dazu beigetragen haben, dass dieses Spiel mit 9:5 gewonnen wurde. Und beim WSV haben immerhin 8 Spieler eine Torbeteiligung erzielt. Das ist auch ein toller Wert. Dann gab es noch 2 rote, beziehungsweise eine rote und eine gelb-rote Karte. Kalemschi ist vom Platz geflogen auf Seiten der Sennestädter und Breitenbach auf Seiten des WSV. Am Ende ein erwarteter Sieg des MCH, aber sie haben tatsächlich sehr viel Mühe gehabt.
Über die Platzverweise wurde hinterher auch noch diskutiert. Sebastian Rauch, der Trainer von Sennestadt, der fand die Platzverweise nicht unbedingt berechtigt, vor allen Dingen den ersten nicht gegen Kalemci. Aus seiner Sicht ein normaler Zweikampf, ist für uns jetzt natürlich schwer im Nachhinein das zu beurteilen, weil es eben keine Bilder von diesen Szenen dann auch wirklich gibt, um da jetzt nochmal zu sagen, war es eine Fehlentscheidung, war es keine. Auf jeden Fall wurden den Schiedsrichtern, die aus dem Wuppertaler Verband kamen, ein bisschen Nähe zu Wuppertal vorgeworfen. Ganz neutral betrachtet, wie siehst du es?
Schwierig. Also wie du gerade schon sagst, ich habe auch keine bewegten Bilder gesehen, kann die Szene insofern nicht beurteilen. Ich habe zum Spiel Aachen gegen Paderborn ein paar Bilder gesehen und da waren ein paar Szenen dabei, wo der Schiedsrichter meiner Meinung nach eine klare Fehlentscheidung trifft. Ich habe auch vor kurzem über die Schiedsrichter gesprochen, als es oder in Bezug auf das Spiel Münster gegen Aachen, da waren auch ein paar Entscheidungen dabei, wo ich gesagt habe, eher pro Münster, obwohl es eigentlich hätte andersherum entschieden werden müssen. Aber ich glaube, insgesamt versuchen die Schiedsrichter schon einen guten Job zu machen, versuchen einen neutralen Job zu machen. Oftmals ist es ja auch so, vielen fehlt ja auch noch die Erfahrung in dem Bereich. Man muss ja froh und dankbar sein, dass man überhaupt Schiedsrichter hat. Das hat ja nicht nur mit Futsal zu tun. Im Fußball sucht man ja auch im Amateurfußball auch händeringend nach Schiedsrichtern. Und man möchte sich den Job ja auch nicht immer so gerne antun. Ich breche da mal eine kleine Lanze für die Schiedsrichter, auch wenn ich mich in meinem Futsal- und Fußballleben auch schon häufig über Schiedsrichterentscheidungen geärgert habe. Und es werden auch Fehlentscheidungen getroffen. Aber trotz allem ist es ja auch nicht immer ganz angenehm, sich mit den, durchaus auch nicht immer ganz einfachen Charakteren der Spieler auf dem Platz auseinanderzusetzen. Von daher, ja, es waren möglicherweise tatsächlich Entscheidungen dabei, die nicht ganz korrekt waren, aber ich möchte da keinem Absicht unterstellen.
Alles klar. Außerdem ist es für Sennestadt am Ende ja auch gut ausgegangen. 13 Punkte jetzt auf der Habenseite. 2 Punkte hinter den Kölner Panthern in der Tabelle und die Panther, die mussten zum Derby nach Düsseldorf reisen. Im Fußball eine ganz, ganz große Nummer. Im Futsal auch so ein Prestigeding.
Ja, ich glaube noch nicht ganz so, aber ein Derby-Charakter hat es trotzdem. Wenn Düsseldorf gegen Köln spielt, ist das einfach ein Derby und da spielen auch immer noch ein paar andere Dinge eine Rolle als einfach nur das reine Spiel. Ja, und ich habe auch hier wieder festgestellt, der Futsal besteht eben aus Phasen, so auch in diesem Spiel. Die Düsseldorfer hatten zwei schlechte Phasen in diesem Spiel. Die haben insgesamt 6 Minuten gedauert, diese beiden schlechten Phasen. Und in diesen beiden schlechten Phasen haben sich 6 Gegentore gefangen. Und zwar in der ersten Halbzeit zwischen der 9. und der 11. Minute von 0-1 auf 0-4. Und dann nochmal in der 17. bis zur 20. Minute von 0-4 auf 0-7. Ja, und da war das Spiel im Grunde genommen gelaufen schon zur Halbzeit. Da stand es dann 0-7. Die Fortuna kann sicherlich aus diesem Spiel mitnehmen, dass man die zweite Halbzeit mit 2-1 gewonnen hat. Das ist positiv, aber ein Halbzeitsieg, der, naja, das wird Mönchengladbach in der Bundesliga auch wissen, der hilft natürlich dann nicht zu 3 Punkten, aber trotz allem haben sie sich stabilisiert in der zweiten Halbzeit. Die Kölner haben bestimmt einen Gang zurückgeschaltet in der zweiten Halbzeit, haben nicht mehr alles rausgehauen bei einer 7-0-Führung. Die kannst du, wenn du in so einer Mannschaft spielst, bei so einer starken und cleveren Mannschaft, sehr gut verteidigen. Also von daher ein verdienter und deutlicher Sieg. Erwähnenswert ist sicherlich noch, dass Hirosawa, der ja Ende des vergangenen Jahres bei den Kölnern seinen Abschied gefeiert hat Richtung Japan, wieder da war. Er hat gespielt, hat sich gleich mit einem Assist wieder eingeführt und Hoffmann war auch nach seiner Sperre wieder dabei, hat auch einen Assist geliefert. Ja, und die Fortuna, das möchte ich nochmal erwähnen, bringt ihr Potenzial noch nicht zu 100% auf die Platte. Sie haben immer wieder gute Spiele dabei, unter anderem ein 5-5 gegen Sennestadt erreicht. Aber es gibt dann auch immer wieder Spiele, wo es dann nicht so gut läuft. Sie haben ein Riesenpotenzial meiner Meinung nach. Sie sind ein großer Verein, haben viele Spieler insgesamt im Verein, die letztlich die Mannschaft oder den Verein dann schon noch weiter nach vorne bringen können. Aber sie können es noch nicht zu 100% ausschöpfen. Ist vielleicht auch noch so ein bisschen früh dafür, weil sie sind ja auch gerade erst Fortuna Düsseldorf. Ich denke, da wird noch einiges passieren in Düsseldorf, aber in diesem Spiel hat es halt nicht gereicht.
8-2, die Panthers am Ende erfolgreich gegen die Düsseldorfer. Und wir gucken auf das Duell des UFC Paderborn zu Hause gegen den SC Aachen. 6-Punkte-Spiel dort unten im Tabellenkeller. Am Ende Paderborn mit 5-1 erfolgreich und damit auch gelungen ist ihnen der Platz 7, über den haben sie jetzt eingenommen, sind hochgeschnellt in der Tabelle. 6 Punkte auf Platz 7. Punktgleich die Aachener, die eben deutlich verloren in Paderborn. Und der Trainer Amir Katani, der hat sich bei uns am Mikrofon zum Spielverlauf geäußert.
Es war wie erwartet ein sehr hart umkämpftes Spiel. Paderborn mit einer sehr guten Truppe zu Hause angetreten vor ihren Fans. Wir waren eigentlich sehr gut im Spiel, haben ein sehr ordentliches Spiel gemacht, liegen in der ersten Halbzeit durch einen unnötigen Ballverlust im Halbfeld 1-0 zurück. Nehmen uns viel vor, haben auch unsere Torchancen sowohl in der ersten Halbzeit als auch in der zweiten Halbzeit, starten sehr gut in die zweite Halbzeit, treffen zum Ausgleich. Und eine Minute später erneut durch eine Unkonzentriertheit und einen langen Ball vom Paderborner Torhüter läuft Spieler von Paderborn alleine auf unseren Torwart zu und macht das Ding eiskalt rein. Das war so der Knackpunkt im Spiel. Die weiteren Tore von Paderborn fallen leider auch alle durch individuelle Fehler in unserer Hintermannschaft. Sehr wichtiges Spiel verloren. Jetzt stehen wir wieder auf einem Abstiegsplatz und hatten eigentlich fest mit diesen 3 Punkten geplant. Müssen jetzt weiter hart arbeiten, an unserer Chancenverwertung arbeiten und die nötigen Punkte woanders holen.
Also ein etwas ernüchterter Amir Katani nach dieser Niederlage. Heinz-Peter, was hast du zum Spielverlauf noch anzumerken?
Ja, wie du vorhin schon sagtest, ein 6-Punkte-Spiel. Das letzte 6-Punkte-Spiel gegen die Bonner Futsal Lions haben sie mit 7-5 gewonnen. Dieses haben sie jetzt mit 1-5 verloren. Ja, er spricht es auch an. Die Chancenverwertung ist immer noch nicht wirklich besser geworden bei den Aachener. Da tun sie sich ja generell schwer mit. Das ist ja nicht erst seit dieser Saison so. Sie haben, glaube ich, die wenigsten Saisontore bisher geschossen. Selbst Bonn hat ein Tor mehr geschossen, nämlich 20. Und die Aachener stehen bei 19 geschossenen Toren. Und hinten, also die Defensive, ist nicht mehr ganz so stabil, wie es in den Vorjahren war. Aachen steht ja da eher im unteren Mittelfeld, was die Gegentore angeht. Und ja, aus diesem Grund haben sie dann auch dieses Spiel verloren. Da kommen noch individuelle Fehler dazu, wie Amin Katani sagt. Ja, und da verlierst du in Paderborn eben mit 5:1, die auch mit einem starken und großen Kader angetreten sind. Ich möchte mal sagen, bis zur 25. Minute war es ein relativ beschaulicher Abend, da stand es 1:1. Da schoss Wortelkamp für die Aachener das 1:1, nachdem man 0:1 vor 100 Zuschauern zur Pause zurückgelegen hatte. Aber dann drehten die Paderborner auf, Thieschneider zum 2:1 in der 26., Hansmeier erhöhte in der 30., Gorgi auf 4:1 in der 31. und Werner setzte dann, er hatte auch das erste Tor erzielt, setzte dann den Schlusspunkt in der 37. Ja, und die Aachener sind mittendrin in der Abstiegszone, die Paderborner letztlich auch noch. Es ist natürlich auch hart, die Klasse zu halten in dieser Liga. Drei Mannschaften gehen ab und es werden sich wahrscheinlich vier Mannschaften um diesen einen freien Platz am Ende der Saison streiten. Nämlich Bonn, Paderborn, Aachen und wen habe ich da vergessen? Den Wuppertaler Sportverein. Ich glaube nicht, dass eine der anderen Mannschaften da reinrutscht. Also ist die Qualität der anderen Teams letztlich zu hoch, meiner Meinung nach. Ja, aber trotz allem, beide Mannschaften haben jetzt Spiele vor der Brust, bei denen ich sie nicht chancenlos sehe. Die Black Panthers und die Holzpfosten sind die nächsten Gegner des UFC Paderborn. Und die Aachener, die reisen zu Fortuna Düsseldorf oder spielen zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf, weiß ich gerade gar nicht so genau. Da sehe ich sie auch nicht komplett chancenlos und es wäre schon ganz nett, wenn man vielleicht aus diesen Spielen noch einen Punkt oder drei mitnimmt.
Aachen hat ein Heimspiel gegen Düsseldorf, das noch zur Ergänzung. Okay. Und damit kommen wir zum letzten Spiel dieses Spieltages und zu einem wirklichen Torfestival. Denn die Black Panthers aus Bielefeld, die haben sich durchgesetzt bei den Bonner Lions mit 14:3, den Bonnern eine klatschende Niederlage beigebracht. An einem Tag, an dem bei den Panthers eigentlich alles perfekt lief. Goran Novakovic, der Trainer, hat sich im Interview zum Spielverlauf geäußert.
Wir sind natürlich zufrieden mit dem 14:3 in Bonn und das trotz der langen dreistündigen Anfahrt dorthin und von Beginn an gleich einen Sahnetag erwischt. Ich dachte erst, wir müssten uns ein bisschen die Müdigkeit erstmal ein bisschen rauslaufen die ersten Minuten, aber genau das Gegenteil der Fall. Jede Aktion saß, auch mit schönen Treffern gleich sofort belohnt und das hat natürlich ein bisschen in den Köpfen der Bonner natürlich ein bisschen Negatives bewirkt natürlich, das kann man verstehen. Und peu à peu haben wir dann die Führung auf 9:0 zur Halbzeit dann erhöht. Und ja, dann nach der Halbzeitpause, die ersten 10 Minuten haben wir uns dann nach so einer höheren Führung dann in Einzelaktion ein bisschen verzettelt. Und dann konnte Bonn auch drei wirklich sehr schön herausgespielte Tore erzielen. Dann konnten wir ein bisschen die Zügel wieder anziehen. Und dann so kam dann der Endstand von 14:3. Aber man kann jetzt die Leistung von Bonn jetzt nicht mit, vielleicht wie in der letzten Saison, mit Alemannia Aachen vergleichen oder so. Die hatten niemals aufgesteckt und auch gute Aktionen im Spiel auch gehabt. Auch die Tore waren sehr schön herausgespielt. Die hatten halt an diesem Spieltag einfach mal Pech, dass bei uns wirklich alles gelang, bis auf die ersten 10 Minuten der zweiten Halbzeit. Wirklich alle Spielzüge saßen. Die Torschüsse waren sehr extrem platziert, auch für den Torwart sehr schwer zu halten. Also von daher mal einen gebrauchten Tag erwischt für Bonn. Aber wie es bei uns gegen Schwerte war, wo wir 11:1 am zweiten Spieltag verloren haben, einfach Mund abputzen und dann weiter geht's.
Ja, der Tipp von Goran Novakovic, einfach weiter geht's für Bonn, Mund abputzen. Hans-Peter, ist es so einfach für die Bonner? Weiterhin 0 Punkte, minus 31, jetzt das Torverhältnis, Tabellenende scheint zementiert.
Ja, es ist ein Drittel der Saison rum und man hat noch keine Punkte eingesammelt und es gab durchaus schon Spiele, in denen es die Gelegenheit dazu gab. Ja, es bleibt ihnen ja letztlich nichts anderes übrig. Da hat Goran ja ein Stück weit auch recht. Es muss einfach weitergehen. Es bringt jetzt auch nichts, den Kopf in den Sand zu stecken. Aber letztlich sollte man zusehen, dass man irgendwie bis zur Winterpause, ich glaube am 9.12. ist der letzte Spieltag vor der Winterpause, dass man da irgendwie noch einen Sieg einfährt. Jetzt ist das Spiel gegen den Wuppertaler SV, gegen eine Mannschaft, die in der Tabellenregion ähnlich positioniert ist. Das ist, glaube ich, auf das nächste Jahr verschoben, auf den März. Das wäre so ein Spiel gewesen, wo ich gedacht hätte, okay, da können die Bonner vielleicht nochmal einen Punkt oder drei mitnehmen. Aber das ist erst im nächsten Jahr. Und ich glaube, alle anderen Gegner sind deutlich vor den Bonnern positioniert, die jetzt noch so kommen in den nächsten Wochen. Aber gut, es hilft nichts. Punkte müssen her. Ja, und zum Spiel sei noch gesagt, man kann zu Bielefeld sagen, the MA Machine Runs, also ein Dreuli Aitan, zusammen mit 17 Torbeteiligungen in diesem Spiel, ist schon heftig, muss ich sagen. Habe ich mich, ja, doch, 17, genau, und Rudi mit 4 Toren und 4 Assists und Alter mit 5 Toren und 4 Assists, die haben sich auch mal ganz schnell wieder an die Spitze der jeweiligen Assists-Listen und Torschützenlisten der Futsalliga West katapultiert. Und Alter, der hat ja auch in dieser Saison noch nicht so oft gespielt. Rudi ist ein bisschen schwer in die Saison gekommen. Ja, und auch hier bin ich wieder bei Phasen. Der Bonner SC hatte auch in diesem Spiel eine gute Phase. Die hat dann aber nur dazu gereicht, das Ergebnis ein bisschen harmonischer zu gestalten aus Sicht der Bonner. Von 0-10, nämlich auf 3-10 in dem Fall. Und dann sind die Bielefelder nochmal davongezogen. Goran Novakovic spricht ja auch von Einzelaktionen. Ich meine, ich kann es mir vorstellen, ne? Man führt 10-0 und dann will man auch wirklich alles ausprobieren, was man gerne ausprobieren möchte in so einem Spiel und verzettelt sich dann tatsächlich in Einzelaktionen. Das haben die Bonner ausgenutzt. Fabian Tock hat 2-mal getroffen und einen Assist geliefert, also immerhin an allen 3 Toren beteiligt. Das ist eine herausragende Quote bei so einem Spielergebnis. Ja, aber man muss auch dazu sagen, vor dem Spiel waren die Bonner ein Stück weit von Verletzungen und Ausfällen gebeutelt. Natürlich haben die Bielefelder eine höhere individuelle Qualität, sind als Mannschaft mehr eingespielt. Aber trotz allem sind das solche Dinge, die treffen dann so eine Mannschaft wie Bonn nochmal doppelt hart vor so einem Spiel, wenn dann Spieler ausfallen, weil sie arbeiten müssen oder eben verletzt sind. Ja, und die Bielefelder, die Black Panthers, räumen die Liga auf. Die haben jetzt den 4. Sieg in Folge gefeiert. Ja, und sind in einer guten Phase, um das vielleicht nochmal so feststellen zu dürfen.
3. Platz, 12 Punkte, 1 Punkt hinter dem zweitplatzierten Sennestadt, 3 Punkte hinter den Panthers aus Köln. Sie sind also in Lauerstellung, wenn da vorne geschwächelt werden sollte. Und unten in der Abstiegszone Wuppertal, AC Futsal, also die Aachener mit jeweils 6 Punkten und die Bonner Lions am Ende mit 0 Punkten. Wir sind gespannt auf die nächste Woche. Die Duelle haben wir ja schon angesprochen. Aachen empfängt Düsseldorf, Sennestadt trifft zu Hause auf Münster die Black Panthers. Treten zu Hause gegen Paderborn an, die Panthers empfangen die Wuppertaler und die Holzpfosten müssen gegen die Lions spielen. All das dann in der nächsten Woche hier auf meinsportradio.de im Rahmen unserer Futsal-Berichterstattung immer dienstags und morgen Abend, da gibt es ein großes Live-Event hier bei uns auf meinsportradio.de, Starting Grid Live, eine Call-In-Ausgabe unseres Formel-1-Magazins, nachdem sich ja die Saison so langsam dem Ende entgegennähert, die Konstrukteursweltmeisterschaft bereits entschieden ist zugunsten von Mercedes. Es ist in der Fahrerwertung ja alles noch nicht ganz eingetütet, auch wenn Hamilton da recht gut platziert liegt, aber rechnerisch ist da auch für Vettel noch ein bisschen was drin. Solche Fragen klären die Kollegen von Starting Grid dann morgen 20 Uhr live hier auf meinsportradio.de und ihr könnt euch beteiligen. Alle Infos bei uns auf der Webseite und bei iTunes und ich sage vielen Dank an Heinz-Peter Effing für die Futsalberichterstattung heute.
Vielen Dank, Malte.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.